So.
1. Petrus 3, Vers 8 bis 10. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, das ist, warum es geht, liebe Geschwister. Wir möchten das Leben lieben. Dass wir aufstehen morgens, aufschauen, die Sonne scheint, siehst du, es funktioniert. Danke, Jesus. Ja, dann kann man wirklich wieder leben. Aber das Leben lieben, gute Tage sehen, das ist Gottes Versprechen an uns, dass er uns gute Tage geben will. Werden wir zwischendurch auch schlechte Tage haben? Sicher. Weil wir Menschen sind und wir machen blöde Entscheidungen. Der große Grund, warum ich schlechte Tage oft erlebe, ist, weil ich irgendwo mal eine nicht so eine gescheite Entscheidung getroffen hatte. Oder was mich rein, in etwas reingegeben, wo ich nicht sein sollte. So. Wichtig zu verstehen, dass Gottes Will für uns und seine Absicht mit uns ist, uns zu segnen, damit wir was haben, ein Zeugnis haben kann. Und das ist unglaublich wichtig. Wie werden wir diese Welt erreichen, wenn es nicht durch unsere Zeugnisse ist? Wenn andere Leute die Hoffnung schnappt und sagt, wenn er das geschaffen hätte können, dann ist er für mich auch Hoffnung. Und deshalb ist unsere Zeugnis so wichtig. Was sagt Offenbarung 12,12? Ich habe das euch nicht gegeben da hinten, Entschuldigung. Offenbarung 12,12, was sagt das? Offenbarung 12,12. Wer weiß? Wer weiß? Wenn du es weißt, steht auf. Offenbarung. Die sind so schnell. Darum seid fröhlich, Herr Himmel und in der großen Wut, da er weiß, dass er. Was? Falsche Stelle, Entschuldigung. Das war 12. Das ist 12, 11. Wie werden wir den Feind überwinden? Das ist 11. 11, bitte. Und sie haben ihn überwunden. Wir haben sie ihm überwunden wegen des Blutes des Lammes, das Wort ihres Zeugnisses. Wort ihres Zeugnisses. Sag mit mir, Wort ihres Zeugnisses. Nicht die Gedanke eures Zeugnisses. Viele sagen, ja, Francis Assisi hat gesagt, predige die ganze Zeit Jesus und wenn du musst, dann kannst du Worte verwenden. Ich kenne viele, was dieses Zitat auswendig kennt, weil das heißt, dass sie niemals über Jesus reden, die hoffen, dass Leute das bei sich sieht. Aber sie sieht das eigentlich nicht, weil ihr Leben so eine Miss ist. Aber und sie verwendet diese Stelle, sich irgendwie da freizukaufen, dass sie Zeugnis geben. Aber das Wort, liebe Geschwister, hat die Macht. Das haben wir heute Morgen gesehen in dieser Stelle aus Offenbarung 21, wo wir die Perle sind Menschen und die Perle sind unsere Danksagung, unsere Lobpreis, unsere Anbetung zu Gott, unsere Zeugnis. Und dieses Zeugnis öffnet die Toren, dass der König hineinziehen kann. Psalm 24, von Vers 6, glaube ich, ist es. Psalm 24, Vers 6, sagt er, öffne euch, hört ihr das schon? Psalm 24. Jetzt sind die nicht so schnell. Okay, ich warte noch. Was Stuckel? Okay. Psalm. Das ist nach 23 und vor 25. 24 von Vers 6, glaube ich, ist es. Vers 7, danke schön. 24, Vers 7. Erhebt ihre Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König dir herrlich hineinziehen kann. Wir sind die Toren. Gott hat uns die Toren gemacht, dass andere in sein Reich hineinkommen kann. Wir sind die Dinge, was Gott verwenden will, andere in sein Reich hineinzuziehen. Warum tut er das? Hat er nicht einen besseren Plan? Sicher hätte er das selbst machen können, aber er wollte uns teilhaben lassen an diesem Reich Gottes. zu sehen, dass durch uns andere auch in dieses ewige Leben hineinkommen kann. Deshalb ist die neue Tempel ist kein Tempel aus alten Bausteinen. Wir sind lebendige Bausteine. Hallo? Ihr seid die lebendigen Bausteine. Okay. Okay. Lebendig. Jemand hat mich schon gefragt, was vermisse ich von Afrika? Darf ich das da hier stellen? Was vermisse ich von Afrika? Das ist nicht so gut, oder? Danke dir. Nur, dass ich einen Platz... Dankeschön. Halleluja. Super, ich gehe eh nicht in diese Ecke. Okay. So, jetzt gehen wir weiter heute mit dem Thema Segen und Fluch. Teil 2. Ich liebe diese Geschichte. Wenn ihr nachdenken, wenn ich euch fragen kann, weil ihr seid alle sehr die bibelfeste Menschen, oder? Hallo? Das war eine super Gelegenheit zu sagen, ja, Amen! Wenn wir die Geschichte von Jakob, ihr kennt alle Jakob in der Bibel. Wer kennt die Geschichte von Jakob? Ach, cool. Wenn man einen von diesen großen Momenten, Glaubensmomente von Jakob aussuchen könnte, welche, glaubt ihr, wird es sein, was wir erwähnen können, als ein Glaubenssieg für ihn gewesen? Von wem? Vom Esau?
Ja.
Dass er Esau seine gestohlen hat. So, das ist ein großes Glaubensmoment. Wirklich? Wo? Wo er zurückgekommen ist, von wo? Wenn er seinen Bruder, das war auch nicht ein Glaubensmoment, das war Weichheit. Weil er so Angst gehabt hat, weil sein Bruder wird ihn töten, hat er seinem Bruder gesagt, nimmst du die bessere Teil, dass sein Bruder ihm nicht... So, das war eigentlich nicht, seine Strategie dahinter war nicht Glaube und ich will mein Bruder was Gutes tun. Er wollte die Gute seiner Brüder kaufen, durch diese auch geben, oder? Wenn er, das kann, das ist nicht weit entfernt.
Also zu dem Engel sagt, ich lass dich nicht, du segnest mich denn.
Wenn er in den Kampf war mit dem Engel, mit dem Herrn, ich werde dich nicht gehen lassen, bis du mich segnest. Das wäre ein guter Moment. Oder was von dem Moment, wo er auf dem Hügel liegt und dann kommt eine, so die Stiege und die Engel gehen runter und rauf. Das ist so ein Moment, wow. Oder was von dem Moment, wo er diese Stecke vor dem die Schafen reingesteckt hat und die sind dann gespottet worden, gespeckelt, gesprenkelt. Ja. In Englisch heißt es spotted, Entschuldigung, gespottet, gesprenkelt. Nur durch das, was sie gesehen hat, jeden Tag ist ihre Haut hat sich geändert. Das kann ein von diesen Momenten sein, oder? Oder da gibt es so viele Momente, was man denkt, wow, das kann es wirklich sein. Aber einer hat es richtig geahnt. Das war und das wird in Hebräer 11. Hebräer 11 ist diese wunderbare geschriebene Geschichte über die Geschichte von die Glaubenshelden. Und aus dieser wunderbaren Allzeit Jakobs, seine großen Dinge, wird dieser Einsatz erwähnt. Und das ist in Vers 21. Ist es schon da? Wow. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betet an über der Spitze seines Stabes. ich habe das gelesen und gedacht, Mann, ich hätte einfach diese andere Geschichte auserwählt als sein großer Akt des Glaubens. Was heißt es? Er steht fast blind über seinen Stab und segnete die Kinder von Josef. Warum nicht Judah? Judah war oder vom Stamm Judah, oder, aber warum Josef? Und was ist diese Geschichte? Was ist die große Glaubensmoment hier? Und ich würde euch das zeigen, das ist so herrlich. Ihr müsst euch die Gürtel jetzt festmachen, weil wir gehen jetzt auf eine biblische Reise. Und hoffentlich zeigt Gott euch was Wunderbares. Komm, wir lesen eigentlich die Geschichte, das ist in 1. Mose. 1. Mose 48 und in Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Mann dem Josef sagte, siehe, dein Vater ist krank. Und er nahm seine beiden Söhne Manasse und Ephraim. Sagt mit mir Manasse und Ephraim. Okay. Mit sich. Und Israel sah die Söhne Josefs und sprach, wer sind diese? Und Josef sprach zu seinem Vater, das sind meine Söhne, die Gott mir hier gegeben hat. Da sprach er, bringe sie doch zu mir her, dass ich sie segne. Und Josef nahm, jetzt muss man checken, wie er das gemacht hat. Und Josef nahm sie beide, Ephraim mit seiner rechten, zu linke Israels und Manasse mit seiner linken, zum rechten Israels und führte sie näher zu ihm. Max, Daniel, komm. Und Jonas, komm. Ihr seid mein drei Jonas. Okay. Daniel, Servus Max und Jonas. So, Jonas ist die Ältere, so er ist jetzt Jakob. Na, er ist Josef. Max, du bist der Jüngere, gell? Du bist Ephraim und du bist Manasse. Okay. Ich bin der alte blinde Mann, Jakob. Und er bringt und stellt der Manasse, die Älteste von den zwei, stellt er zu meiner rechten Seite. Und er stellte Max zu meiner linken Seite. Ich stehe über meinen Stab. Ich sehe nichts. Und was tut er? Er fängt an, er will jetzt die Segen. Warum hat er Manasse auf meine Rechte gestellt? Weil die rechte Hand ist das Hand des Segens. Okay? So, was will er tun? Was macht Jakob? Steht diese Hand auf Ephraim und die linke Hand und er quert seine Hände. Und Josef wird so aufgeregt mit seinem Vater. Er sagt, Oida, ich habe dich schon richtig gestellt. Du brauchst nicht die Hände zu queren. Ich habe, der ist da und der ist da. Und das ist dieser ganze Ding. Aber es ist ein sehr wichtiges Moment. Weil Jakob schnappt, hat etwas im Geist gespürt, was jetzt passieren muss, dass er dieses Segen freisetzen kann. Und es wird ihm Glauben kosten. Weil das wird vollkommen ungewohnt sein. Weil die normale Art und Weise Dinge, ist rechte Hand da, nicht da. Und er überquert die Hände und sagt, lass es so sein. Das ist, was der Herr will. Und er fängt an, Ephraim mit die erstgeborene Segen auszusprechen. Und Manasse bekommt auch ein Segen, aber nicht die Geburtsrecht von der Erstgeborenen. Seht ihr das? Danke, ihr drei. Super gemacht. Und als Josef sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf das Haupt Ephraims legte, war es übel in seinen Augen und er fasste seine Vaters Hand an, um sie dem Haupt der Ephraims hinwegzutun und das auf das Haupt Manassas. Und Josef sprach zu seinem Vater: Nicht also, mein Vater, denn dieser ist die Erstgeborene, lege deine rechte Hand auf sein Haupt. Aber sein Vater weigerte sich und sprach: Ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Auch er wird zu einem Volk werden und auch er wird groß sein, aber doch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er und seine Same wird eine Fülle von Nationen werden. Was passiert hier? Ein natürliches Gesetz wird verändert durch ein Segen. Von diesem Punkt an, wenn wir die Geschichte lesen und Ephraim und Manasse wird erwähnt, wird es nicht mehr Manasse und Ephraim, wird es von jetzt an Ephraim und Manasse. Ephraim heißt fruchtbar im Land meiner Anfechtungen. Das spricht über die Zukunft, sein Segen. Manasse heißt vergessen und die Vergangenheit vergessen und befreit. Das ist das Wort Manasse. Das hat mit der Vergangenheit zu tun. So Manasse ist in der Vergangenheit. Ephraim hat mit der Zukunft, die Segen zu tun. In Jeremia 31, Vers 9 sehen wir, wo das wieder erwähnt wird. Und dann denkt man, aber das ist keine Wahrheit, weil wir habt eine Geburtsurkunde, wer sagt, Manasse war erste da. Aber aus Gottes Sicht sieht er das anders und er sieht Ephraim, wichtiger, Jeremia 31, 9. Mit Weinen kommen sie und unter Flehen leite ich sie. Ich führe sie zu Wasserbächen auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht strauchen werden. Denn ich bin Israel zum Vater geworden und Ephraim ist meine Erstgeborene. Ein Segen hat die Kraft, Dinge umzusetzen, natürliche Gesetze umzusetzen. Und Gott schaut darauf und regiert darauf. Malachi 1. Und jetzt ist wichtig zu fragen, wie passt das jetzt für uns rein? Warum ist diese Geschichte von Ephraim und Manasse so wichtig? Es ist wichtig, dass wir da reinschauen, dass Gott bereit ist, die Erstgeborene sein Recht zu nehmen, weil er macht damit, bringt er etwas im Spiel, was uns zugunsten steht. Weil wenn er das nicht tue, dann ist da keine biblische Formula, dass Gott, alles was Gott tut, fängt schon in 1. Mose an und bricht sie durch die Generationen. Und genau Ephraim und Manasse ist unsere Geschichte. Dann fragt ihr jetzt, wie ist Ephraim und Manasse unsere Geschichte? Ich werde euch zeigen. In Malachi 1, Vers 2 und 3 schreibt, und das ist das letzte Buch in dem Alten Testament, aus den Propheten. Ich habe euch geliebt, spricht Jehova, aber ihr sprecht, worin hast du uns geliebt? Und hier mal diese Aussage, wie Gott uns liebt, wie er uns seine Liebe beweist. War nicht Esau der Bruder Jakobs, spricht Jehova. Und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Die Erstgeborene hat sein Recht verloren auf die Zweite. Wie es gekommen ist, ist auch nicht so schön gerecht, wie er das wirklich bekommen hat, dieses Recht von Esau bekommen hat. Aber Gott sieht das. Ich habe Jakob geliebt. Gott steht über die Segen. Für ihn ist die Segen so wichtig. Esau aber habe ich gehasst. Was für eine Chance hat er gehabt? Ich habe das mal oft gelesen, das war eine von diesen Fragestellen, was ich immer, ich habe so eine Liste von Dingen, was ich Gott fragen will, wenn ich im Himmel komme, was ich nicht verstehe. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Buch habt. Ich warte auf den Tag, weil keiner kann mir das erklären, das muss ich jetzt checken. Weil ich glaube, dass Gott ein liebender, gnädiger, wunderbarer, liebender Vater ist. Aber wenn da so eine Aussage kommt, dass ich ihm gehasst habe, weil er noch in die Mutterleib war, was für eine Chance hat dieser arme Kerl gehabt? Deshalb sage ich, aber ich habe ein bisschen klug geworden. Esau war bereit, er hat sein Geburtsrecht nicht geachtet. Das Geburtsrecht ist, in wer Gott ihm geschaffen hat zu sein, Identität zu haben. Und weil Gott allwissend ist, hat Gott gewusst, dass er diese Entscheidung treffen wird, das zu verkaufen für einen Teller Suppe. Und dass es ihm nicht wichtig ist, das ist, wo diese Stelle hineinpasst. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir gehen nicht so weit darin. Aber überlegt euch mal, jetzt Gott sagt, ich beweise meine Liebe zu euch, dass ich Esau gehasst hat und Jakob geliebt hat. Ich denke, hä? Habt ihr das schon mal gelesen? Habt ihr euch mal Gedanken gemacht darüber? Wie ist das ein Liebesbeweis? Weil das ist jetzt nicht nur die erste Mal, dass wir haben das mit Ephraim und Manasse gesehen, wir haben das Jakob und Esau gesehen. Und es geht so durchaus durch die Geschichte, wo die Älteste zur Seite gestellt wird, dass die Jüngste hineinkommen kann. Jetzt sind wir im Neuen Testament. Jesus ist die erste Bruder. Er ist der ältere Bruder. Das ist sein Recht, zu herrschen, hier zu leben. Was tut er? Gott lässt ihn sterben und dass er that is forsaken. Dass er sogar verdammt worden ist von Gott, damit wir in das Segen hineinkommen, obwohl wir das nicht verdient haben. Und warum hat Jakob die Hände gekreuzt? Weil das ist die Zeichen, wie wir die neue Segen bekommen können als der ältere Bruder. Das wird durch ein Kreuz stattfinden. Jetzt komme ich zurück zum ersten Abend, habe ich gesagt, wir sind die Söhne Gottes. Warum? Weil das passiert worden ist. Und die Segen von dem ältesten Bruder ist auf die jüngste gekommen. Deshalb hat Jesus auch gewusst, dass es geschehen wird und hat gesagt, ihr werdet größere Dinge tun, als was ich getan habe. Habt ihr das schon mal gelesen? Dann denke ich mir, wow, wie wird ich da? Und wir gehen sofort, das kann ich auf Wasser gehen. Oder kann ich durch Zeit fliegen oder kann ich solche Dinge tun? Aber er sagt, wir werden größere Dinge tun, weil wir werden größere Segen freisetzen in eine Generation. Liebe Geschwister, wir sind dazu eingeladen. Wir sind jetzt die Ephraim in dieser Geschichte. Und das ist durch Segen gekommen. Gott hätte es auch umgekehrt bestimmen hätte können, dass Ephraim erst geboren war, aber er hat nicht, weil er wollte damit zeigen, wie Jesus die Weg für uns vorbereitet, durch ein Segen, damit wir in unser Recht hineinkommen als die Söhne Gottes. Könnt ihr das sehen? Ist das nicht cool? Dann lesen wir wieder diese Geschichte. Das war Jakob sein großer Glaubensmoment. Wow, er hat Jesus hervorgesagt. Das ist eine Prophezeiung von Jesus. Aber interessant, worauf steht er in diesem Moment, wo er die Segen ausspricht? Er sagt, geh zu Hebräer 11, 21 wieder, bitte. Er steht über seinen Stab. Ist da irgendwo hier ein Stock, was ich verwenden kann? Ein Besenstock oder sowas? Hat ihr einen Besen hier im Haus? Ich habe meinen Golfschläger im Auto, aber ich glaube, das hilft nicht. Da haben wir eins. Halleluja. Halt! Ich bringe meinen Stab zu mir, bitte. Der Stab, wer von euch weiß, was die Bedeutung ist von einem Stab, wenn man es in der Bibel sieht? Nein? Kann sein? Die Stab ist meine Identität. Das war die Tagesbuch von dem Alten Testament. Für jedes Ding, was sie erfahren hat, hat sie kleine Nicken in die Stab rein graffiert. Und das heißt, wenn sie mit ihrem Stab gekommen ist, haben sie mit ihrer ganzen Geschichte da mitgekommen. Meine ganze Geschichte war auf die Stab geschrieben. Interessant, wenn man jetzt die Bibel liest, Mose kommt vor Gott und was verlangt Gott von ihm? Jetzt sind alle wieder wach. Lass deinen Stab fallen. Warum? Was sagt Gott damit? Lass deine Identität, weil ich will dir was Neues geben. Wie cool ist das? So, wenn Jakob seine Autorität weitergeben, wie ich diese Segen freisetzen, ist, dass ich alles von mir bringe. Meine Vergangenheit, wie ich jetzt bin in die Gegenwart und die Segen habe, die Zukunft zu tun. So mit dem Ganzen bringe ich ein Segen für die nächste Generation, setze es frei. Über dem Stab, das ist, warum die Stab wichtig ist. Wie ist David, und das werden wir heute die nächste Session sehen, wie ist David in der Kampf gegangen? Gegen Goliath. Daniel? Wo ist Daniel? Wie ist David in den Kampf gegangen gegen Goliath? Das ist Käse. Er hat die Käse schon seinem Bruder gegeben. Dann läuft er runter, Goliath wieder zu begegnen. Mit was ist er reingegangen in diesen Kampf? Ein Stab. Und was war der Stab? Ich habe Löwe erobert, ich habe Bären getötet, ich habe so viele Herden von meinem Vater, seine Schafe, ich war von Isai, der Sohn, aber ich war auch gesegnet, das König, ist alles auf diesen Stab gewesen. So, er ist in diesen Kampf gegangen, in die Identität, wie er war. Interessant, gell? Jakob steht über seinen Stab und segnet auch, was er zu geben hat. Nicht nur Gottes Segen über Ephraim, aber auch, wer er ist. Unsere Geschichte, unsere Zeugnis, da haben wir da angefangen. Hier ist mein Zeugnis. Gehe mit meinem Zeugnis hinein. Das ist die Geschichte, wie Gott in meinem Leben war und wo gehst du mit meinem Stab? Nimm deinen eigenen Stab. Lass meinen Stab stehen. So. Es ist jetzt schon 11. Wow. Das war diese prophetische Zeit, was so lang genommen hat heute Morgen. Ich wollte es nur kurz Einsätze machen, aber Gott wollte es nicht so haben. So, 5. Mose 11, Vers 26 bis 28. Siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten Jehovas, eurer Gottes, gehorchet, die ich heute gebiete, und den Fluch, wenn ihr die Geboten Jehovas, eures Gottes, nicht gehorchet und von dem Wege abweicht. Denn ich auch euch heute gebiete, um anderen Göttern nachzugehen, die ihr nicht kennt. Gott stellt die ganze Zeit, liebe Geschwister, vor uns dieser Wahl zwischen Segen und Fluch. Alles in meinem Leben hat damit zu tun. Ob ich die Segen dem Herr empfängt oder das Tod. Alles in meinem Leben, die große Entscheidung hat mit Leben und Tod zu tun, mit Wahrheit oder Lüge. Schwarz oder weiß, da gibt es keine graue Zone bei Gott. Da gibt es kein Niemandsland. Wenn wir gehören oder Gott oder der Feind Oder wir hören, oder wir entthronen Gott mit unseren Worten, oder wir entthronen der Feind mit unseren Worten. Das haben wir gestern Abend auch gesagt. Und wir können entscheiden, welche wir haben wollen. Er steht vor uns, Segen und Fluch. Und er sagt uns und fordert uns, nehme das Leben. Matthäus 5, 44. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Das ist unsere Aufgabe. In Römer 12, na, Entschuldigung, muss ich kurz schauen, wo diese Stelle ist. In Römerbrief 12, Vers 17 bis 21, vielleicht liest man das gemeinsam, ich glaube, das wäre gut. Wir haben gestern Abend kurz erwähnt, aber ich will nur ein bisschen mehr Zeit dafür bringen jetzt. Liebe Vers 19, liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, ich alleine will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken, und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Lass dich nicht von Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und in die Elberfelder sagt es sogar in diesem Ding, das wird sein, wie du Kohle des Feuers über ihre Haupt hineinschmeißen. Ist es da?
Ja, ja.
Ah, okay. Wirst du die feurigen Kohlen auf sein Haupt sammeln. Wenn ich Gutes tun, wenn ich anfange zu segnen im Bereich von wenn jemand mich angreift. Ein guter Freund von mir, Amerikaner, er hat jemand in seiner Gemeinde und der war Musiker und hat 5 Gitarren gehabt und ein von dieser Gitarre war von Santana, hat ihm das geschenkt, diese Gitarre mit seiner Handschrift drauf. Und was ist passiert? Einen Abend ist er heimgekommen, jemand hat eingebrochen und an seine Gitarre, seine ganze Sammlung sind gestohlen worden. Und er war stinksauer. Am nächsten Sonntag war ein Gottesdienst mit so einem langen Gesicht, wieder ein von diesen Gesichtern, was sagt, Zitrone-Gesicht. Und der Pastor hat es gecheckt und gesagt, hey, was ist mit dir? Er hat gesagt, ja, gestern Abend bin ich heimgekommen und jemand hat meine Santana-Gitarre gestohlen. Nicht nur den, aber 4 andere auch. Was soll ich? Ich bin so stinksauer. Wenn ich diese Typ treffen, ich werde ihm so fertig machen. Ich werde ihm, ihr könnt es euch gut vorstellen, gell? Ich werde ihm fertig machen. Wir kennen alle diese Momente, wo ich so enttäuscht, so wütend bin, wo ich. Und der Pastorfreund von mir hat ihm gesagt, okay, du kannst das tun, aber das ist ein Fluch, das bringt nicht viel. Ja, er hat mich geflucht, das bringt nicht viel. Warum segnen wir ihm nicht?
Was? Segnen?
Ja, komm, wir segnen ihm. Du sollst ihm segnen.
Ich will ihm nicht segnen.
Ich sage, komm, ich helfe dir. Ich gebe dir ein paar Clues, wie man ihn segnen kann. Haben wir angefangen. Herr, ich segne der, was mit meiner Gitarre gestohlen hat, dass die sehen, dass diese Gitarre nur für Lobpreis gemacht worden ist. Dass dein Gegenwart sie überströmt, wenn sie die Gitarre anfasst, dass sie da deine Kraft spüren und dass es sie so bewirkt, dass sie zum Umkehr kommen. Wir segnen sie, Vater, mit Frieden in ihrem Leben und auch mit deiner Versorgung, dass sie niemals wieder stehlen müssen. Wir segnen sie und der hat die wirklich, und am Anfang war es wirklich ein Kampf hineinzukommen, der Kerl, das ihm geraubt zu segnen. Aber nach der erste oder zweite Segen ist er plötzlich dann mitgekommen im Geist. Ja, dann hat er angefangen zu segnen. Segne ihn, dass er gute Gitarre spielen sein wird, dass er ein super Musiker wird und dass er die alle, und er so wirklich ist losgegangen, hat gesegnet. Zwei Wochen später bekam er einen Anruf. Hallo?
Hallo?
Bist du Tommy? Ja, bin ich. Ich habe deine Gitarre bei mir. Ich habe die gekauft. Ja? Ja, das geht mir nicht wohl mit deiner Gitarre. Ich will dich die zurückbesorgen. Wie hast du meine Nummer bekommen? Na, ein von deinen Visitenkarten war in einem von den Schachteln, die Gitarboxer gewesen. Ich habe deine Nummer da gefunden. Gut, kann ich das bei dir abholen, meine Gitarre? Nein. Ich will es irgendwo abgeben und dann kannst du es da abholen. Natürlich hat er es nicht gekauft. Aber weil die ihm gesegnet hat, hat er keine Friede gehabt. Und Gott hat ihm so bewirkt, dass er umgekehrt hat. Und Tommy hat alle Gitarre zurückbekommen. Sogar eine Gitarre, was er nicht seines war. Dann hätte er auch nicht die Nummer gehabt, wo er sagen kann, hey, du hast mir eine extra Gitarre gegeben. Aber der Typ hat alle Gitarren zurückgebracht, weil er angefangen hat zu segnen. Das hat übernatürliche Kraft, liebe Geschwister. Segen hat die Kraft. Und wenn wir das in den Namen von Jesus Christus machen, hat das die Fähigkeit, Dinge zu verändern. Gestern Abend, wir sind heimgekommen. Gutes Beispiel. Und wir auf dem Weg hier haben wir bei einem Freund angehalten und die Freundin ist sehr krank. Und ich habe meine Frau dann gesagt, hey, sie schaut so nicht, wirklich nicht so gut aus. Sie ist wirklich so erkränkt. Und es tut mir so leid für ihr. Dann hat sie gesagt, ja, dann hat meine Frau gesagt, ja, dieses Ding wird sie töten. Ungefähr. Dann habe ich sofort auf die Kiesel geschaut und gesagt, siehste, das ist ein Fluch. Dann haben wir die Mutter, die Mami gesagt, du hast jetzt einen Fluch über sie gesprochen. Habe ich auch. Und hat sie dann sofort Buße getan und hat dann das ersetzt mit einem Segen über diese Frau. Aber es sind Dinge, was wir oft in Mitleid mit oder Mitgefühl Leute zusprechen und sagen, ja, das wird ich werde sowas nicht aushalten können. Oder du wirst sicherlich an deine Grenze kommen. Du bist vollkommen überfordert, oder? Und wer spricht Flüche, wo wir das wirklich wohltuend eigentlich die Leute irgendwo abholen will, reden wir und sprechen wir eigentlich und bestätigen Flüche über ihre Leben. Statt das Segen freizusetzen. Und es passiert so schnell, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gecheckt habt, über die letzten 24 Stunden, für die, was gestern Abend da war, wie oft ihr eure Worte verwendet, negative Dinge und Flüche über eure Leben zu bestätigen. Und ihr werdet es wirklich bewusst sein, diese nächsten Tage, weil für mich ist es, ich höre es sofort, weil es mir so ein wichtiges Thema ist. Höre ich sofort, ob jemand jetzt in Fluch lebt oder ob er in Segen lebt. Gott hat uns berufen, im Segen zu sein. Und die Kraft unserer Worte, weil wir sind in sein Ebenbild geschaffen worden. Wir sind ausgestattet mit seinem Geist. Was sagt Apostelgeschichte 1,8? Wer kennt seine Bibel? Apostelgeschichte 1,8. Warte mal, bevor ihr das hochschmeißt. Was sagt Apostelgeschichte 1,8? Um was? Warum? Das sagt er. Ihr wird. Genau, richtig. Das ist ein wichtiger Teil. Der Heilige Geist wird uns die Kraft geben, Zeugnisse zu sein. Wie bin ich ein Zeugnis? Dass ich Zeugnis gebe, dass ich Segen herausspreche. Und diese Kraft wird ich vom Heiligen Geist bekommen. Zeugnis ist was? Worte. Es ist nicht nur Gedanke. Zeugnisse sind Worte, was ausgesprochen wird. Zeugnisse zu sein in Jerusalem, in Samaria und bis zum Ende der Welt. Deshalb ist der Heilige Geist gekommen, uns die Kraft zu geben, unsere Worte wieder zu nehmen, dass wir unsere Stimme wieder wahrnehmen, dass wir wieder aufstehen können und anfangen zu sagen, es steht geschrieben. Aber dafür brauchen wir Wortkenntnis. Dafür brauchen wir, liebe Geschwister, eine Beziehung nicht nur mit Gott, weil viele sagen, ja, ich habe eine gute Beziehung mit Gott. Dann sage ich so, was hat Gott dir heute gesagt durch sein Wort? Ich lese nicht so oft, ich bete lieber. Was betest du, wenn du nicht seine Stimme hörst? Wir sollen mal anfangen, wieder die Bibel die Staub wegzunehmen und wieder zu öffnen und zulassen, dass das Wort in uns hineinkommt. Weil da sind so viele Segnungen und Verheißungen und hammermäßige Dinge, was Gott uns zuspricht in sein Wort, aber wir haben das noch nicht gecheckt, weil wir das noch nicht gelesen haben. Wir müssen wieder eine Leidenschaft mit Gottes Wort anfangen. Weil wenn ich sein Wort spricht, er steht über sein Wort, das zu vollbringen. So, wenn ich anfange zu wissen, was seine Verheißung ist, und ich sage, ich weiß, es ist Gottes Wille, dass du geheilt bist. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob Gott mich heilen will oder nicht. Das ist eigentlich blöd, weil das Wort ist voll von seinem Wille, wo er sagt, ich will euch heilen. Ich habe das alles getan. Ich habe sogar Jesus sogar die Striemen auf ihm genommen, damit wir seine Heilung empfangen können. Wir beten jedes Mal, wenn wir die Vater unser betet, dann sagen wir, dein Wille geschehe wie ihm. So auf. Sag mal wieder, dein Wille geschehe wie ihm. So auf. Kannst du mit sagen? Dein Wille geschehe wie ihm. Gut. Das heißt, glaubt ihr, da sind Kranke im Himmel? Hallo? Von euch schaut, ich bin mir nicht so sicher. Da gibt es keine Krankheit im Himmel, liebe Geschwister. Wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel,
so auf Erden.
Es ist einfach, Gottes Wille zu verstehen. Nur mit diesem einen Satz. Wir beten es oft jeden Tag. Aber hat noch nicht gecheckt, was wir eigentlich beten. Dein Wille geschehe wie im Himmel. Wenn es im Himmel so ist, dann wird es auf Erde auch so sein. Epheser 1, Vers 3, und wir kommen jetzt rein für Landung. Epheser 1, Vers 3 sagt, die Kühlschrank Himmels ist voll gepackt für uns. Volle Geschenke. Das ist wirklich, das steht da geschrieben. Ich will es euch lesen. Epheser 1, Vers 3. Und er sagt Folgendes. Ich lese es euch aus meinem Bibel. Wo ist mein Bibel? Da ist mein Bibel. Es ist schon da. Gepriesen sei Gott, der Vater unser Herrn Jesus Christus. Er hat uns was?
Gesegnet.
Er hat uns was? Er hat uns was?
Gesegnet.
Er hat uns was?
Gesegnet.
Seid ihr?
Gesegnet.
Come on! Ist es etwas, was geschehen muss oder ist geschehen in die Vergangenheit? Es ist schon geschehen, oder? Gott hat uns gesegnet. Er hat uns gesegnet mit? Nur mit dem kleinen Teil, was ich brauche. Nein, mit jeder. Ich bin ein jeder Mensch. Ich komme aus der Stadt Jedermann. Ja, ihr habt das nicht gecheckt. Das ist ein riesiges Theaterstück, was wir bei den Salzburg-Festspielen hatten. Jedermann. Okay, ihr wisst es, ihr seid bis auf weit entfernt, gell? Auf jeden Fall. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Alles, was ich in diesem Leben brauchen und haben will, hat er schon für mich vorbereitet und gegeben. Heilung, Versorgung, Wiederherstellung, alles. Alles. In der Himmelswelt in Christus. So, wo ist dieser Kühlschrank? Wo ist dieser Kühlschrank? In der Himmelswelt. Ja, sagt er, ja, das ist schön. Ich wollte die Segen hier haben. Das steckt da oben irgendwo. Aber er gibt uns einen Schlüssel, wie wir von Himmel zur Erde Dinge schaffen können. Weißt du, was dieser Schlüssel ist? Sohnschaft. Wenn ich erkenne, dass ich ein Sohn bin, dass ich Zugang habe, ich habe einen Schlüssel von meinem Vater bekommen, was ich auf Erde binden, wird in Himmel ge. Was ich auf Erde löst, wird in. Und das nimmt in Sohnschaft statt. Und deshalb als Söhne haben wir die Recht, und wir werden heute Mittag darüber reden, über was ist meine Position zum Segnen. Was ist wichtig, eine Position einzunehmen, wenn ich segne. Ich segne nicht nur, aber ich muss eine Position einnehmen, zu segnen, weil dann komme ich mit der Autorität, der Ring, was wir gestern Abend angesprochen haben. So, damit hinter das, jetzt haben wir Pause für wie lang? Ihr wollt um eins Mittagessen. Wie spät wollt ihr Mittagessen? Ab eins. Okay, dann müssen wir um vier. Ihr habt jetzt eine Viertelstunde Pause. Viertelstunde Pause. Kurz luften, Pinkelpause und wir sehen uns zurück um vier.